Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Lesungen zur Antike. Mit der Rezitatorin Barbara Grese und Kuratorin Dr. Astrid Fendt.
Herzlich willkommen, sagen Astrid Fendt
und Barbara Grese
zu unserem Podcast, in dem sich Literatur und Archäologie begegnen.
Dem spannenden Dialog zwischen Poesie und Kunstgeschichte. Aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Antike.
Heute dreht sich alles um die ideale Gestalt. Anhand der idealen griechischen Marmorstatuen in der Glyptothek fragen wir nach Menschenbildern, Körperkult und der nackten Realität. Beginnen wir unseren Podcast mit einem der Highlights der Glyptothek, dem barbarinischen Faun. König Ludwig I. verdanken wir dieses weltweit einzigartige Museum am Münchner Königsplatz. Um den barbarinischen Faun kämpfte er 10 Jahre lang, dann konnte er ihn schließlich erwerben. Auch im Nachhinein freute er sich über Würdigungen dieser berühmten Statue, beispielsweise durch Justinus Kerner.
Ludwig I., ein Dankesbrief an Kerner aus Leopoldskron vor Salzburg, den 27. August 1853. Innigen Dank Ihnen, dem so innigen Menschen und Dichter, für Ihre gefühlvollen Werke zu meinem Doppelfeste. Und nachträglich für das auf den barbarinischen Faun verfasste und für den Aufsatz über das Tischrücken. Alles, was Justinus Kerner schreibt, spricht an. Mit Freude denke ich daran, wie Sie mit uns von beleuchteten Schiffen umgeben am 25. August vor 3 Jahren auf dem Main fuhren. Bedürfen Sie einer Augenkur, so schreiben Sie es Ihrem Ihnen recht gewogenen Ludwig. Auch der Königin Dank drücke ich Ihnen aus. Hören wir nun das Gedicht von Justinus Kerner. An den barbarinischen Faun in der Glyptothek zu München. Ha, Götterfaun, wach auf, du lebest! Sag, welch ein Zauber dich einst traf, dass du Jahrtausende schon schwebest, halb zwischen Wachen, zwischen Schlaf? Doch jetzt, ich seh's, erwachst du, hebst Haupt und Glieder. Mir wird bang, denn was in kalter Welt hier machst du? Ach, deine Wärme starb schon lang. Doch nein, fort schläfst du. Gar zu süß dir scheint dir des Traumes Luft zu sein. Ein Halbgott formte dich, der blies dir den halblebendigen Atem ein. Der barbarinische Faun, ein Bild von Schönheit. Friedrich Hebbel schreibt die Schönheit. Das Los der Götter ist auch dir gefallen, denn du bist schön. Du brauchst dich nur zu zeigen, so wird sogar von Lippen, welche schweigen, wenn jeder jauchzt, dir Lob und Preis erschallen. Denn die als unerreichbar vorschwebt allen, die Harmonie ist deinem Wesen eigen. Wie sollte dich, wo du erscheinst, ein Reigen von trunkenen Verehrern nicht umwallen? Zwar werden wir es nur schmerzlicher empfinden, wie viel uns mangelt, wenn wir auf dich schauen. Allein du bist uns doch verwandt geblieben. Drum dienst du uns, dem Höchsten zu verbinden. Wir stehen ihm nicht länger fern mit Grauen. Es tritt uns nah, in dir. Wir können's lieben. Der barbarinische Faun in der Glyptothek strahlt für uns Schönheit gepaart mit Erotik aus. Martial, Moral und Unmoral. Ein wildes Mädchen hatte ich die ganze Nacht, voll Übermut, den keine andere aufgebracht. Erschöpft durch tausendfaches Spiel, erbat ich, was den Knaben sonst gefiel. Und kaum begehrt, war es beim ersten Wort gewährt. Noch Frecheres verlangt ich lachend und errötend dann, und ohne umständlichen Zeitverlust war es getan. Doch mir galt dieses Mädchen rein. Dir, Äschylos, wird sie es gar nicht sein, wenn du die Gaben, die sie dir gewährt, empfängst. Du hast sie mit verdorbenem Sinn begehrt. Erlaubt, nicht erlaubt, anständig, unanständig. Ach, wie sehn ich mich nach dir. Johann Wolfgang von Goethe. Ach, wie sehn ich mich nach dir, kleiner Engel. Nur im Traum erscheine mir. Ob ich da gleich viel erleide, bang um dich mit Geistern streite und erwachend atme kaum. Ach, wie sehn ich mich nach dir. Ach, wie teuer bist du mir, selbst in einem schweren Traum.
Erotik pur strahlt für uns der barbarinische Faun aus. Er liegt lasziv auf einem Felsen, auf einem Pantherfell. Und würden wir nicht seinen Schweif an der Seite hervorblitzen sehen, dann würden wir nicht an ein Wesen halb Tier, halb Mensch denken. Und genau das war die Intention des hellenistischen Bildhauers, der den Faun um 200 vor Christus entworfen und brillant gemeißelt hat. Erst durch das Umkreisen der Figur entdecken wir auf seiner Rückseite den Pferdeschweif, der von seinem unteren Rücken herauswächst. Von vorn betrachtet ist es ein formvollendet schöner, nackter junger Mann, der in einen unruhigen Schlaf verfallen ist. Die Lider sind nur halb geschlossen, er scheint zu träumen, scheint die Geschehnisse eines eben beendeten Festes zu verarbeiten. Der Faun oder Satyr, wie die Griechen dieses Mischwesen nennen, ist ein Begleiter des Weingottes Dionysos, Bacchus bei den Römern. Er und seine Gefährten bringen den Wein für das dionysische Fest. Die Satyren sorgen gemeinsam mit den Mänaden für das Überbordende, das Rauschhafte, das Grenzüberschreitende eines Festes. Sie sind erotisch, triebhaft und wild. Das dionysische Fest ist beispielsweise unser Karneval. Die Maske erlaubt ein über die Stränge schlagen. Wo stand die überlebensgroße Marmorstatue des Fauns in antiker Zeit? Den damaligen Aufstellungsort kennen wir nicht. Anzunehmen ist, dass er als Weihegabe an den Gott Dionysos in einem griechischen Heiligtum stand. Ein Geschenk von einem reichen Griechen an den Gott des Weines, des Theaters und der Ekstase. Aber wir kennen das nicht minder berühmte Nachleben der Figur. Sie muss als Beutekunst von einem römischen Feldherrn im Zuge der Eroberung Griechenlands ab dem späten 2. Jahrhundert vor Christus nach Rom verschleppt worden sein. Dort stand sie wohl im Garten einer antiken römischen Villa, bis sie in nachantiker Zeit unter die Erde kam. Gefunden wurde die Statue im frühen 17. Jahrhundert in der Engelsburg in Rom. Sie gelangte anschließend in den Palazzo der Familie Barberini und stand dort schon immer bewundert bis ins frühe 19. Jahrhundert. Damals konnte der bayerische König Ludwig I. sie nach zähen Verhandlungen erwerben und seitdem ziert die Figur als Highlight die Skulpturensammlung in der Münchner Glyptothek. Der barbarinische Faun verkörpert für uns das Ideal des erotischen Körpers.
Was ist der Mensch? Nur Körper? Friedrich Schiller, das Ideal und das Leben. Ewig klar und spiegelrein und eben fließt das zephyrleichte Leben im Olymp den Seligen dahin. Monde wechseln und Geschlechter fliehen, ihrer Götterjugend Rosen blühen wandellos im ewigen Ruin. Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden bleibt dem Menschen nur die bange Wahl. Auf der Stirn des hohen Uraniden leuchtet ihr vermählter Strahl. Wollt ihr schon auf Erden Göttern gleichen, frei sein in des Todes Reichen, brechet nicht von seines Gartens Frucht. An dem Scheine mag der Blick sich weiden, des Genusses wandelbare Freuden rächet schleunig der Begierde Flucht. Selbst der Styx, der neunfach sie umwindet, wehrt die Rückkehr Ceres Tochter nicht. Nach dem Apfel greift sie, und es bindet ewig sie des Orkus Pflicht. Nur der Körper eignet jenen Mächten, die das dunkle Schicksal flechten. Aber frei von jeder Zeitgewalt, die Gespiele in seliger Naturen, wandelt oben in des Lichtes Fluren, göttlich unter Göttern, die Gestalt. Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, werft die Angst des Irdischen von euch, fliehet aus dem engen, dumpfen Leben in des Ideales Reich.
Das lange und bis in unsere heutige Zeit nachwirkende Körperideal der alten Griechen können wir anhand von Statuen nachvollziehen, wie wir sie im dritten Saal der Glyptothek sehen. Diese Marmorfiguren repräsentieren die Bildhauerkunst der griechischen Früh- und Hochklassik, also des 5. Jahrhunderts vor Christus. Genau genommen treffen wir hier allerdings auf Figuren aus der römischen Zeit, die aber alle frühere griechische Skulpturen reflektieren. Die Römer bewunderten die Bildhauerkunst der Griechen und kopierten und vervielfältigten deren Bronzestatuen in Marmor. Diese Marmorstatuen malten sie auch bunt an. Leider ist die Farbe inzwischen bei vielen Figuren nahezu vollständig verschwunden. Schauen wir uns die Statue des Münchner Königs näher an. So genannt, weil man früher nicht wusste, wen diese überlebensgroße nackte Figur darstellen soll. Die Binde im Haar ließ an einen Heros denken. Heute glauben wir, dass sie einst den Schmiedegott Hephaistos meinte. Die Statue beeindruckt durch ihren makellosen, wohlgeförmten, nackten Körper. Muskulös, trainiert, ebenmäßig, weder zu viel noch zu wenig. Dieses Schönheitsideal haben uns die alten Griechen hinterlassen. Kalos, kai agathos. Schön und gut. Es ist das Ideal der körperlichen und geistigen Vortrefflichkeit, das im 5. Jahrhundert vor Christus entworfen und zunächst vor allem auf Adelige angewandt wurde. Ein guter Geist wohnt in einem schönen Körper. Die Adligen waren es auch, die sich einen solchen Lebensstil aus körperlicher und geistiger Ertüchtigung, frei von anstrengender körperlicher Arbeit, leisten konnten. Am vom Bildhauer geschaffenen männlichen nackten Körper wurde dieses gesellschaftliche, ebenfalls männliche Ideal exemplifiziert. Nachlesen können wir es bei Philosophen und Schriftstellern wie Platon oder Xenophon. Auch für Johann Joachim Winckelmann, den Begründer der klassischen Archäologie und der Kunstgeschichte, war das Idealschöne zentral in seinen Schriften.
Johann Joachim Winckelmann. Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke. Ich möchte kurz innehalten. Edle Einfalt, stille Größe. Dieses Zitat von Johann Joachim Winckelmann ist zu einem geflügelten Wort geworden. Edle Einfalt, stille Größe, das ist die Formulierung eines Ideals. Dabei ist der Begriff Einfalt auffällig. Für unseren modernen Sprachgebrauch klingt Einfalt nach Naivität und Dummheit, insbesondere wenn wir das Adjektiv einfältig dazu nehmen. Etymologisch bedeutet der Wortstamm einfalti Einfachheit im Sinne von Eingestaltigkeit, Ungeteiltheit. Das Antonym ist Vielfalt. Der Philosoph Friedrich Kirchner schreibt in seinem Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe 1886, dieses Wörterbuch wurde auch in unserer Zeit noch weiter geführt und aktualisiert, Friedrich Kirchner schreibt also, die ästhetische Einfalt oder Einfachheit besteht im ungekünstelten Zusammenstimmen aller Teile eines Kunstwerkes. Sie gibt nie mehr, als der Zweck des Ganzen fordert. Ihre Kunstmittel sind die einfachsten. Ihre Anordnung und Verbindung ist natürlich. Sie ist fern von aller Überladung und Verschnörkelung. Solche Einfalt adelt die Werke aller wahren Genies. Sie herrschte in der Kunstrichtung der Alten und fehlt in vielen Richtungen der modernen Kunst. Zurück zu Winckelmann. Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. So lautet der Titel seines Werkes, aus dem das berühmte Zitat stammt. Ich greife dieses noch einmal auf. Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke. So wie die Tiefe des Meeres allzeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüten, Ebenso zeige der Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele. Der Ausdruck einer so großen Seele geht weit über die Bildung der schönen Natur. Der Künstler musste die Stärke des Geistes in sich selbst fühlen, welche er seinem Marmor einprägete. Griechenland hatte Künstler und Weltweisen in einer Person. Die Weisheit reichte der Kunst die Hand und blies den Figuren derselben mehr als gemeine Seelen ein. Das Hauptwerk Johann Joachim Winckelmanns trägt den Titel »Geschichte der Kunst des Altertums«. Es erschien 1764. Aus diesem Werk habe ich einige Stellen ausgewählt, im Zentrum die Schönheit, das Ideal Schöne. Die Schönheit ist eins von den großen Geheimnissen der Natur, deren Wirkung wir sehen und alle empfinden, von deren Wesen aber ein allgemeiner deutlicher Begriff unter die unerfundenen Wahrheiten gehört. Es fehlt uns die Regel und der Kanon des Schönen. Und aus dieser Ursache sind wir so über das, was wahrhaftig gut ist, als auch über das, was schön ist, verschieden. Diese Verschiedenheit der Meinungen zeigt sich noch mehr in dem Urteile über abgebildete Schönheiten in der Kunst als in der Natur selbst. Die Bildung der Schönheit ist entweder individuell, das ist auf das Einzelne gerichtet, oder sie ist eine Wahl schöner Teile aus vielen Einzelnen und Verbindung in eins, welche wir idealisch nennen. Die Bildung der Schönheit hat angefangen mit dem einzelnen Schönen, in Nachahmung eines schönen Vorwurfs, auch in Vorstellung der Götter. Und es wurden auch noch in dem Flore der Kunst Göttinnen nach dem Ebenbilde schöner Weiber, sogar die ihre Gunst gemein und feil halten, gemacht. Die Gymnasia und die Orte, wo sich die Jugend im Ringen und in anderen Spielen nackend übte und wohin man ging, die schöne Jugend zu sehen, waren die Schulen, wo die Künstler die Schönheit des Gebäudes sahen. Und durch die tägliche Gelegenheit, das schönste Nackende zu sehen, wurde ihre Einbildung erhitzt und die Schönheit der Formen wurden ihnen eigen und gegenwärtig. In Sparta übten sich sogar junge Mädchen entkleidet oder fast ganz entblößt im Ringen. Es war auch den griechischen Künstlern, da sie sich mit der Betrachtung des Schönen anfingen zu beschäftigen, die aus beiden Geschlechtern gleichsam vermischte Natur männlicher Jugend bereits bekannt, welche die Wollust der asiatischen Völker in wohlgebildeten Knaben durch Benehmung der Samengefäße hervorbrachte, um dadurch den schnellen Lauf der flüchtigen Jugend einzuhalten. Unter den ionischen Griechen in Kleinasien wurde die Schaffung solcher zweideutigen Schönheiten ein heiliger und gottesdienstlicher Gebrauch in den verschnittenen Priestern der Kybele. Die Natur aber und das Gebäude der schönsten Körper ist selten ohne Mängel und hat Formen oder Teile, die sich in anderen Körpern vollkommener finden oder denken lassen. Und dieser Erfahrung gemäß verfuhren diese weisen Künstler wie ein geschickter Gärtner, welcher verschiedene Absenker von edlen Arten auf einen Stamm pfropft. Und wie eine Biene aus vielen Blumen sammelt, so blieben die Begriffe der Schönheit nicht auf das individuelle einzelne Schöne eingeschränkt, sondern sie suchten das Schöne aus vielen schönen Körpern zu vereinigen. Das Götterbild als Ideal. Die Jugend der Götter hat in beiderlei Geschlecht ihre verschiedenen Stufen und Alter, in deren Vorstellung die Kunst alle ihre Schönheiten zu zeigen gesucht hat. Es ist dieselbe ein Ideal, teils von männlichen schönen Körpern, teils von der Natur schöner Verschnittenen genommen und durch ein über die Menschheit erhabenes Gewächs erhöht. Daher sagt Platon, dass göttlichen Bildern nicht die wirklichen Verhältnisse, sondern welche der Einbildung die schönsten schienen, gegeben worden. Das erstere männliche Ideal hat seine verschiedenen Stufen und fängt an bei den Faunen als niedrigen Begriffen von Göttern. Die schönsten Statuen der Faune sind ein Bild reifer, schöner Jugend in vollkommenen Proportionen und es unterscheidet sich ihre Jugend von jungen Helden durch eine gewisse Unschuld und Einfalt. Dieses war der gemeine Begriff der Griechen von diesen Gottheiten. Der schöne barbarinische schlafende Faun ist kein Ideal, sondern ein Bild der sich selbst gelassenen, einfältigen Natur. Der höchste Begriff idealischer männlicher Jugend ist sonderlich im Apollo gebildet, in welchem sich die Stärke vollkommener Jahre mit den sanften Formen des schönsten Frühlings der Jugend vereinigt findet. Diese Formen sind in ihrer jugendlichen Einheit groß und einem edlen und zu großen Absichten geborenen Jünglinge gemäß. Daher war Apollo der schönste unter den Göttern. Die zweite Art idealischer Jugend, von verschnittenen Naturen genommen, ist mit der männlichen Jugend vermischt im Bacchus gebildet. Und in dieser Gestalt erscheint derselbe in verschiedenen Altern bis zu einem vollkommenen Gewächs und in den schönsten Figuren alle Zeit mit feinen und rundlichen Gliedern und mit völligen und ausschweifenden Hüften des weiblichen Geschlechts. Die Formen sind sanft und flüssig wie mit einem gelinden Hauche geblasen, fast ohne Andeutung der Knöchel und der Knorpel an den Knien, so wie diese in der schönsten Natur eines Knaben und in verschnittenen gebildet sind. So wie nun die Alten stufenweise von der menschlichen Schönheit bis an die göttliche hinaufgestiegen waren, so blieb diese Staffel der Schönheit. In ihren Helden, das ist in Menschen, denen das Altertum die höchste Würdigkeit unserer Natur gab, näherten sie sich bis an die Grenzen der Gottheit, ohne dieselben zu überschreiten und den sehr feinen Unterschied zu vermischen. Die höchste Schönheit ist in Gott. Und der Begriff der menschlichen Schönheit wird vollkommen, je gemäßer und übereinstimmender derselbe mit dem höchsten Wesen kann gedacht werden. Johann Wolfgang von Goethe, das Göttliche. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Heil den unbekannten, höheren Wesen, die wir ahnen. Ihnen gleiche der Mensch. Sein Beispiel lehr uns jene glauben. Denn unfühlend ist die Natur. Es leuchtet die Sonne über Bös und Gute, und dem Verbrecher glänzen wie dem Besten der Mond und die Sterne. Wind und Ströme, Donner und Hagel rauschen ihren Weg und ergreifen vorübereilend einen um den anderen. Auch so das Glück tappt unter die Menge, fast bald des Knaben lockige Unschuld, bald auch den kahlen, schuldigen Scheitel. Nach ewigen, ehernen, großen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseinskreise vollenden. Nur allein der Mensch vermag das Unmögliche. Er unterscheidet, wählet und richtet. Er kann dem Augenblick Dauer verleihen. Er allein darf den Guten lohnen, den Bösen strafen, heilen und retten, alles Irrende, Schweifende nützlich verbinden. Und wir verehren die Unsterblichen, als wären sie Menschen, täten im Großen, was der Beste im Kleinen tut oder möchte. Der edle Mensch sei hilfreich und gut. Unermüdet schaff er das Nützliche, Rechte. Sei uns ein Vorbild jener geahneten Wesen.
Wenden wir uns dem unvollendeten menschlichen Körper zu, dem Torso. Der Torso ist ein Körper reduziert auf das Wesentliche, auf den Rumpf. Kopf, Arme und Beine fehlen. Seit der Renaissance kommt dem Torso eine wichtige Bedeutung zu. Er ist das Symbol für die Bildhauerkunst. Einen idealen Torso in Marmor zu meißeln, ist eine große Kunst. Als Vorbild dienten den Bildhauern die damals wieder neu entdeckten, zumeist nur noch fragmentarisch erhaltenen antiken Statuen, also Torsi. Der Torso des Diadumenos in der Glyptothek wurde von einem römischen Bildhauer geschaffen. Ursprünglich handelte es sich um eine vollständige Figur. Das Vorbild dieser römischen Figur war die Bronzestatue eines Sportlers, der sich gerade mit erhobenen Armen eine Siegerbinde um das Haupt legt. Und der Bildhauer in der griechischen Zeit war der berühmte Polyklet, einer der größten Meister der griechischen Klassik. Zu Lebzeiten schon bewundert und auch noch lange danach. Der römische Staatsmann und Philosoph Cicero schreibt im 1. Jahrhundert vor Christus, er habe kaum je etwas Schöneres gesehen als die Werke des Polyklet. Was war nun das Besondere an diesen Statuen des Polyklet? Er hat es geschafft, ihnen eine ideale Proportionierung einzuschreiben. Und er hat gleichzeitig zu seiner schöpferischen Bildhauertätigkeit auch eine kunsttheoretische Anleitung dazu verfasst, den uns leider heute nicht mehr erhaltenen Kanon des Polyklet. Schauen wir auf den Torso des Diadumenos, dann sehen wir einen perfekt modellierten, leicht S-förmig geschwungenen Oberkörper. Dieser Schwung ergibt sich aus der Gewichtsverlagerung der Figur, dem Kontrapost. Das rechte Bein trägt das Gewicht des Körpers, das linke ist entlastet. Es war ehemals etwas zurückgesetzt und berührte nur mit den Zehen den Boden. Aufgrund der Verteilung von Stand- und Spielbein fällt die Beckenlinie schräg ab. Zur Wiederherstellung der Balance ist der Oberkörper leicht zur Standbeinseite verlagert, sodass die Schulterlinie sich zu dieser Seite senkt. Polyklet suchte und fand die durchdachte Proportionierung des menschlichen Körpers. Er war ein Vorbild für alle nachkommenden bildenden Künstler.
Rainer Maria Rilke. Archaischer Torso Apollos. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften, aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Vor lauter Lauschen und Staunen sei still, du mein tiefes Leben, dass du weißt, was der Wind dir will, eh noch die Birken beben. Und wenn dir einmal das Schweigen sprach, lass deine Sinne besiegen. Jedem Hauche gib dich. Gib nach, er wird dich lieben und wiegen. Und dann, meine Seele, sei weit, dass dir das Leben gelinge. Breite dich wie ein Feierkleid über die sinnenden Dinge. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang.
Machen wir hier einen Schnitt und wechseln wir zum weiblichen Körper. Im Gegensatz zum nackten männlichen Körper ist der weibliche lange Zeit bei den alten Griechen verhüllt. Nacktheit wird nur angedeutet. Gewänder dienen als Transportmittel. Darstellungen der Liebesgöttin Aphrodite, bei den Römern heißt sie Venus, sind am geeignetsten, um den weiblichen Körper in Verbindung mit Erotik zu inszenieren. Eine römische Marmorstatue in der Glyptothek, die ein Vorbild aus dem späten 5. Jahrhundert vor Christus zitiert, zeigt das ganz deutlich. Die Göttin trägt ein für damalige Frauen typisches, bodenlanges Gewand, den Chiton. Er ist aus einem ganz dünnen, feinen Leinenstoff gefertigt und rieselt in vielen Falten am Körper entlang nach unten. Der Stoff ist so fein, dass die Brust der Göttin hindurch scheint. Auch ist der Ausschnitt verrutscht und entblößt einen Teil der rechten Schulter. Ein erotisches Motiv, das wir bis heute kennen. Auch der Hüftmantel, der in schweren Falten nach unten zieht, bildet den Körper ab. Wir sind in der Zeit der griechischen Klassik, Es geht also um die Ponderation und den Kontrapost. Röhrenfalten implizieren das dahinterliegende linke Standbein, Bogenfalten bilden das rechte Spielbein ab. Deutlicher wird die der Figur innewohnende Erotik bei der Aphrodite mit dem Ziegenfell, ebenfalls eine der Marmorstatuen in der Glyptothek. Die Ziege ist neben der Taube und dem Delfin eines der Begleittiere der Liebesgöttin. Die Statue ist 50 Jahre jünger als die vorhin besprochene. Auch bei ihr spielt die Kleidung eine große Rolle, um den Körper zu inszenieren. Chiton und Mantel betonen wieder Körperachsen und Standmotiv. Aber nun ist der Chitonärmel bereits weit nach unten auf den Oberarm gerutscht. Die rechte Brust ist vollständig entblößt. Ein Motiv, das wir eigentlich nur von den statuarischen Amazonendarstellungen kennen. Bei diesen kriegerischen Frauen spielt die entblößte Brust auf eine mythische Überlieferung ab, nach der die Amazonenmütter ihren Babytöchtern die rechte Brust ausgebrannt haben, damit diese verkümmert und sie nicht beim Bogenschießen behindert. Zugleich ist die entblößte Brust auch bei den Amazonen wie bei der Aphrodite ein eindeutiges Erotikmotiv. Im Saal 5 der Glyptothek begegnet uns die Statue der berühmten Aphrodite von Knidos. Dies ist die erste lebensgroße nackte Darstellung der Göttin Aphrodite und überhaupt eines weiblichen Körpers. Die um 350 vor Christus von dem Bildhauer Praxiteles geschaffene Statue war damals ein Skandal und ist es auch heute noch, wenn man die Wirkung berücksichtigt, die sie damals entfachte. Dabei geht es um Verhüllen und Enthüllen, um Schamhaftigkeit, um Voyeurismus und um gesellschaftliche Vorschriften, die Frauen bezüglich ihres Körpers gemacht wurden und heute immer noch gemacht werden. Denken wir an Iran oder Afghanistan. Die Geschichte, die sich um die Aphrodite von Knidos rankt, ist kurz gesprochen folgende. Der Bildhauer Praxiteles hatte von den Bürgern der Stadt Kos den Auftrag zu einer Statue der Göttin Aphrodite erhalten. Er fertigte zwei Versionen, eine vollständig bekleidete und eine nackte. Die schockierten Einwohner der Insel Kos wiesen die nackte zurück und wählten die bekleidete Version. Die abgelehnte nackte Statue erwarben daraufhin die Bürger von Knidos in der heutigen Türkei und stellten sie in einen Tempel, sodass sie von allen Seiten betrachtet werden konnte. Die Statue wurde zu einem wirklichen Schlager, zu einem Touristenhighlight. Von weit her pilgerten Menschen, um sie zu betrachten. Junge Männer verliebten sich in sie, einer ließ sich sogar mit ihr im Tempel über Nacht einschließen. Das Skandalöse und bis dahin nicht Gekannte war die weibliche Nacktheit. Das Motiv der Statue verschleiert diese Entblößung und spielt mit dem erotischen Thema des Sehen- und Gesehenwerdens. Denn Aphrodite wähnt sich alleine, legt ihren Mantel ab, um sich zu waschen. Als sie bemerkt, dass sie beobachtet wird, krümmt sie sich in ihrer Scham und versucht, sich mit ihrem Mantel zu bedecken.
Platon, die knidische Aphrodite. Aphrodite einst schwebte, die Schönheitsgöttin, die Holde, her von Zyperns Gestad, schwebte nach Knidos, der Stadt. Dass sie betrachte das Bild von Praxiteles herrlich gemeißelt, und in ihrem Geleit schwebte Amor auch mit. Als sie zum Hügel kam, beschaute sie lange ihr Standbild, schaute verdutzt und sprach, schüttelnd ihr lockiges Haupt, »Wo nur in aller Welt hat nackt mich gesehen, der Meister?« Aber Amor, der Wicht, lächelte leise und schwieg. Hermann Ubel über die Aphrodite von Knidos. Hermann Ubel war ein österreichischer Kunsthistoriker, Schriftsteller, Archäologe und Museumsleiter. Er lebte von 1876 bis 1947. Hermann Ubel, Aphrodite von Knidos. Nahte der Fremdling, der auf Knidos gelandet war, um das schönste Bild der Erde zu sehen, dem heiligen Haine der Aphrodite, so wehten ihn schon von weitem aphrodisische Düfte an. Er betrat den Garten, da ragten himmelhohe Platanen und Zypressen empor, von zärtlichem Efeu umschlungen. Stark duftender Lorbeer und blühende Myrten würzten die Luft und volle Trauben hingen nieder. Denn lieblicher ist Aphrodite mit Dionysos und ihre Mischung ist süß. Und ging er in den Tempel ein, so enthüllte sich ihm das Wunder. In der Mitte das Bild der Göttin aus parischem Marmor, erhaben und verstohlen lächelnd, nackt, mit der einen Hand unbewusst den Schoß deckend. Der Tempel aber war auch von der entgegengesetzten Seite zugänglich, damit die ganze Schönheit der Göttin bewundert werden konnte. Längst ist aufgrund dieser Schilderung in Lukians Schriftchen Erotes und der Zeichnung knidischer Münzen die Göttin des Praxiteles unter unseren Kopien erkannt. Die Aphrodite von Knidos scheint die berühmteste Statue des Altertums gewesen zu sein. Die Dichter begrüßten sie mit ihren Versen. Ein König Nikomedes von Bithynien erbot sich, sie den Knidiern gegen Zahlung ihrer ganzen Staatsschuld abzukaufen. Die Fremden pilgerten um ihretwillen nach Knidos wie zu einem Wallfahrtsort. Man erzählte sich die tollsten Geschichten von Jünglingen, die sich in sie verliebt hatten. Andere berühmte Kunstwerke auf derselben Insel fielen neben ihr der Vergessenheit anheim. Von den reizenden, ihr gewidmeten Epigrammen sei wenigstens eines angeführt. Kytereia kam von Paphos durch die Flut nach Knidos, um ihr eigenes Bild zu sehen. Als von allen Seiten sie es genau betrachtet, an dem Ort von allen Seiten sichtbar, rief sie: »Wo sah mich Praxiteles nackt?« Darauf antwortet ein anderer Dichter: »Praxiteles sah nicht, was nicht gebührlich, aber sein Meißel schuf sie so, wie Ares die Paphirin gerne möchte.« Ovid, Pygmalion. Weil er gesehen, wie die ihr Leben in Schande verbrachten, wollte, zurück durch die Fehler geschreckt, die dem weiblichen Sinne zahlreich gab die Natur, Pygmalion ohne Gefährtin ehelos bleiben. Und lang auch teilt er mit keiner das Lager. Schneeiges Elfenbein mit seltenem Geschick und Gelingen schnitzt er indes und verleiht ihm Gestalt, wie auf Erden geboren, lebt kein Weib, und es weckt sein Werk ihm verlangende Sehnsucht. Wirkliche Jungfrau scheint die Gestalt, und man meinte, lebendig sei sie und wolle, wofern nicht Scham es verböte, sich regen. So lässt Kunst nicht sehen, die Kunst. In Entzücken verloren, fast zu dem scheinbaren Leib, Pygmalion glühende Liebe. Oft legt prüfend die Hand er daran, ob Leib das Gebilde oder ob Elfenbein, und für Bein nicht kann er es halten. Küsse auch gibt er und glaubt sie erwidert und spricht und umarmt sie, wähnt gar, dass sich die Haut den berührenden Fingern bequeme und ist besorgt, dass Bläue vom Druck anhafte den Gliedern. Bald liebkost er sie auch, bald bringt er ihr artige Gaben, wie sie den Mädchen genehm, Meermuscheln, gerundete Steinchen, Vöglein niedlich von Wuchs, buntfarbige Blumen in Menge, Lilien, Bälle dazu mit Streifen und Tränen vom Baume die Hyliaden geweint. Mit Gewand auch schmückt er die Glieder, fügt langreichende Schnur an den Hals, an die Finger Gesteine. Perlen enthangen dem Ohr und es schwankt ein Gehenk vor dem Busen. All dies schmückt sie. Doch nackt ist sie ebenso reizend. Sorgsam legt er sie hin auf den Pfühl von sidonischer Farbe, nennt sie Genossin des Betts und gibt dem gelehneten Nacken, gleich als hätt er Gefühl, nachgiebige Pflaumen zur Ruhstatt. Venus, heiliger Tag, hochfeierlich allen auf Kypros kehrete jetzt. Und mit Gold die gewundenen Hörner umzogen, sanken, getroffen vom Beil im Schneegenacken, die Kühe. Weihrauch dampfte empor. Pygmalion, als er geopfert, stand am Altar und sagte verzagt: »Wenn alles ihr Götter möglich für euch, gebt mir zur Gattin«, die elfene Jungfrau trug zu sagen erscheu, »ein Weib wie die elfene Jungfrau.« Selber der Feier genaht, ward inne die goldene Venus, was er gemeint mit dem Wunsch, und ein Zeichen gewährender Gottheit dreimal flackerte hell und zog sich zur Spitze die Flamme. Wie er daheim, ging jener sogleich zum Bilde des Mägdleins, neigte sich über das Bett und küsste sie. Wärme verspürt er, wiederum nahte sein Mund, mit der Hand auch prüft er den Busen. Siehe, das Elfenbein wird weich und befreit von der Starrheit, sinkt an den Fingern es ein, fügsam wie Wachs von Hymettos, das von der Sonne erweicht, sich unter dem knetenden Daumen schmiegt in manche Gestalt und brauchbar durch den Gebrauch wird. Während er staunt und zagend sich freut und Täuschung befürchtet, naht er mit liebender Hand der Ersehneten wieder und wieder. Ja, es ist Leib. Aufbeben, geprüft mit dem Daumen die Adern. Da nun richtet, beglückt an Venus der paphische Heros, Worte des Dankes, voll tönenden Mundes. Nun endlich vereint er wirklich im Munde den Mund, und die Jungfrau fühlt mit Erröten, wie er sie küsst, und scheu aufschlagen zum Lichte die lichten Augen, erblickt sie zugleich mit dem Himmel des liebenden Antlitz. Selber erscheint bei dem Bund dazu sie verholfen die Göttin. Als neun Male sodann sich die Hörner geschlossen zum Vollmond, bracht sie die Paphos zur Welt, von welcher der Insel der Name.
Kommen wir vom erotischen und begehrenswerten weiblichen Körper nochmals zum männlichen Körper, und zwar wieder zum idealen Körper. Die Statuen in der Glyptothek zeigen uns den makellosen menschlichen Körper, nicht den von der Arbeit ausgezehrten oder verkrüppelten Körper, den es natürlich in der damaligen Realität viel öfter gab. Ich sprach ja vorhin bereits von der Kalokagathi, also dem altgriechischen Ideal der inneren und äußeren Schönheit. Diese war auf Knaben und Männer hin ausgerichtet, denn sie waren es, zumindest wenn sie als wohlhabende Vollbürger im Athen des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus lebten, die dieses Ideal der geistigen und körperlichen Ertüchtigung anstreben konnten. Mädchen wurden zu Hause ausgebildet. Die Schulzeit der Jungen dauerte vom 6. bis zum 16. Lebensjahr. Hauptfächer waren Schreiben, Lesen und Rechnen, Musik und eben vor allem Gymnastik mit Ringen, Schwimmen, Bogenschießen und Schleudern. Nur die Knaben der Wohlhabenden erhielten eine höhere Bildung in Philosophie, Rhetorik, Geschichte und Naturwissenschaften. Die umfassende sportliche Ausbildung erfolgte in der Palästra und im Gymnasium. Trainiert wurde nackt, wie es uns eine Athletenstatue in der Glyptothek aus der Zeit um 360 vor Christus veranschaulicht. Der feingliedrige, muskulöse junge Mann hat seinen rechten Arm erhoben, er träufelt aus einem kleinen Tongefäß Körperöl auf seine linke Hand. Er reibt sich seinen Körper vor dem Sport ein. Nach dem Training wird er das mit Sand vermischte Öl mit einem Bronzeschaber wieder von seinem makellosen Körper streifen. Aber kommen wir zum Ende. Barbara, was sagst du angesichts des großen Ideals, das die auch von den Archäologinnen sogenannte Idealplastik in der Glyptothek verkörpert?
Ja, Ideale erheben und beflügeln uns. Kurt Tucholsky erdet unsere Ideale. Kurt Tucholsky, das Ideal. Ja, das möchte. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, mit schöner Aussicht, ländlich mondän, vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino hast du's nicht weit. Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit. 9 Zimmer. Nein, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum. Eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm. Eine süße Frau voller Rasse und Werve. Und eine fürs Wochenende zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad, alles längste natürlich selber, Das wäre ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Ja, und das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen. Alte Weine aus schönem Pokal. Und egal weg, bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld. Und an Schmuck eine richtige Portion. Und noch eine Million. Und noch eine Million. Und Reisen. Und fröhliche Lebensbuntheit. Und famose Kinder. Und ewige Gesundheit. Ja, das möchtest du. Aber wie das so ist, hienieden, manchmal scheint so, als sei es beschieden nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käthen. Hast du die Frau, dann fehlen die Moneten. Hast du die Gescher, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten. Dass einer alles hat, das ist selten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hiermit beenden wir unsere heutige Reise in die Antike. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast reinhört. Es verabschieden sich
Barbara Grese
und Astrid Findt.
Das war Antike hören, der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Aus der Reihe Lesungen zur Antike. Für euch entwickelt und umgesetzt von Barbara Grese und Dr. Astrid Fendt.